Herzlich willkommen zu unserem 16. kommunalpolitischen Podcast der Fraktion Grünes Forum und Piraten aus Ludwigshafen. Es ist ein ganz besonderer Podcast, unser 16., denn er ist gleichzeitig der erste Podcast mit einem Gast. Das ist eine Idee, die haben wir schon länger, Gäste einladen aus der Stadtgesellschaft, um mit ihnen zu plaudern über die jeweiligen Schwerpunkte von Ehrenamtlichen, ehemaligen Politikern oder sonst wie Engagierten. Heute zu Gast ist, weil es am 3. September, glaube ich, stattfinden wird, Daniel vom Blies Festival, das Techno-Festival, das Festival der elektronischen Musik an der Blies. Die Plakate hängen schon und er wird sich gleich vorstellen. Und heute natürlich geht es ausschließlich um dieses Festival und um Kulturpolitik in Ludwigshafen. Daniel, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin der Daniel, ich bin der Projektmanager vom Blies Festival und wir sind gerade mittendrin in der Vorbereitung der zweiten Ausgabe. Viel zu tun, aber wir freuen uns alle auf das Festival und ich freue mich, heute hier zu sein.
Ja, und Daniel ist nicht alleine und mit mir, Heinz, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, sondern natürlich, wie immer auch mit dabei, der Raik. Hallo Raik.
Hallo, schönen guten Tag und ja, herzlich willkommen bei uns in der Fraktion und viel Spaß. Danke.
Dann reden wir mal ein bisschen über das Blies Festival. Letztes Jahr fand das Jahr schon statt unter natürlich noch schweren Bedingungen, Corona und dergleichen. Und etwas zum ersten Mal machen ist sowieso immer schwer. Daniel, letztes Jahr und jetzt dieses Jahr. Gibt es Unterschiede bei der Organisation, beim Konzept, beim Line-Up? Stell uns das Festival mal ein bisschen vor. Was kann man erwarten jetzt im September?
Gerne. Also das Konzept ist dasselbe geblieben. Wir sind ja ein internationales Kulturfest für elektronische Musik und laden vor allem internationale Künstler ein, die innovativ und aufstrebend sind und entscheiden uns ganz bewusst gegen die großen Headliner, sondern legen eben den Wert auf inhaltliche Qualität und handwerkliche Qualität. Und wir haben neue Künstler dieses Jahr, nur Francesco La Delgada ist derselbe, der auch letztes Jahr schon auf dem Line-Up stand, weil er Corona hatte leider letztes Jahr. Und deswegen wollten wir ihn dieses Jahr gerne wieder einladen. Ansonsten die Orga, ja, wie du schon gesagt hast, beim ersten Mal, wenn man irgendwas zum ersten Mal macht, ist man irgendwie ständig latent überfordert. Das läuft dieses Jahr alles ein bisschen besser und geschmeidiger vonstatten. Und was uns ein besonderes Anliegen war, letztes Jahr wussten wir ja bis 8 Wochen vor dem Festival gar nicht, ob es stattfinden kann oder nicht, wegen diesem unsicheren Corona-Umfeld. Und deswegen war das auch ein Mitgrund, warum wir letztes Jahr die Stadtgesellschaft nicht so richtig einbinden konnten. Und das haben wir dann dieses Jahr relativ frühzeitig gemacht, dass wir dann alle ansässigen Vereine, Organisationen und so mal angeschrieben haben, und zwar mit dem Tierheim dort in der Blies getroffen haben, mit dem Interessensverband für Behinderten und ihrer Freunde e.V., und da freue ich mich einfach, dass ich irgendwie so als Projektmanager das Gefühl habe, dass das Blies Festival ein bisschen in der Stadt angekommen ist dieses Jahr.
Genau, es gab ja kurz danach irgendwie Naturschutz, Lärmschutz und so weiter, ne? Und das, weil es ein bisschen unverhofft kam, ja. Und Techno war ja mal zu Hause in den 90ern in Ludwigshafen und dann ist er umgezogen woanders hin und jetzt ist er wieder da, natürlich, aber gut, ne? Also alles sind informiert, Tierheim, angekommen der Stadtgesellschaft, das gefällt mir. Es gab letztes Jahr kritische Stimmen wegen, hier in der Region sind auch DJs und so weiter, gibt es irgendwer, der jetzt hier in der Region, aus der Region, irgendeinen Act, Künstler, tritt, ist irgendwer, sagen wir mal, im Line-Up, der, was weiß denn ich, in der Rhein-Neckar-Region.
Also letztes Jahr war das ja der Jan Golli vom B9-Kollektiv aus Mannheim. Dieses Jahr ist es die Maxi König von Oral Sounds. Das ist ja eine waschechte Ludwigshafnerin, die bei uns das Warm-Up spielt. Cool. Und so versuchen wir das jedes Jahr durchzuziehen, dass wir im Prinzip immer einen Local-Slot an die lokale Szene vergeben und aber auch da immer halt wirklich Ausschau halten, dass man da irgendjemanden Aufstrebenden findet, wo dann das ganze Booking-Team auch wirklich davon überzeugt ist.
Gut, ja, das freut Ural Sounds. Ja, das ist,
wie sucht ihr eure Leute aus? Also die DJs, die da jetzt auftauchen, sind das international bekannte Leute, die man in der Szene kennt? Oder sind das besonders junge Leute? Oder wie macht man das?
Also das Booking, wir haben ein Booking-Team, das sind fünf ja, DJs und Künstler, die in der Szene ja sehr beheimatet sind. Und die suchen die Künstler über Monate aus. Also das muss man sich wirklich irgendwie als, ja, als Gesamtkunstwerk vorstellen, weil da werden das Line-Up wird bestimmt 2 Dutzend Mal auf den Kopf gestellt. Und wir haben ja auch so gewisse Anforderungen ans Line-Up. Das heißt, wir haben eine ganz genaue Geschlechterparität, 50-50. Wir wollen jeden Künstler aus einem anderen Land einladen. Das heißt, da hat man schon so gewisse Rahmenbedingungen, in denen man sich bewegen muss. Und wir wollen eben nicht diese großen Headliner einladen, weil wir uns als Kulturfest ja so ein bisschen wieder zurück zu den Ursprüngen der Technomusik bewegen wollen. Und genau, und entlang dieser drei Bedingungen sucht das Booking-Team einfach nach Künstlern, geht in den Austausch, schaut, wo sie schon gespielt haben, geht durch die Sets, lässt sich ab und zu mal was Promomaterial zuschicken. Also das Booking ist von allen Sachen rund ums Festival, ist das Booking das Herzstück und nimmt auch am meisten Zeit in Anspruch.
Eine kurze Nachfrage, und zwar, es gab mal eine Talkshow von Alfred Biodeck, Bios Boulevard Bio, und da war eine berühmte Opernsängerin mal zu Gast gewesen, und der hat dann berichtet darüber, diese Opernsängerin einzuladen, und hat bei dem Management angerufen und gesagt, wir hätten gerne im September diese Frau dort zu uns zu Gast gehabt. Das Management hätte gelacht und hat gesagt, ja, ich könnte Ihnen einen Termin in 3 Jahren anbieten, dann hat die Frau wieder Zeit, weil die ist bis dahin ausgebucht praktisch. Wie ist denn das bei den DJs? Haben die auch solche langen Vorlaufzeiten?
Teilweise schon. Also ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass wir uns nicht die eine oder andere Absage auch gefangen haben. Wir hatten den Vorteil, dass wir und das erste Festivaljahr im Corona-Jahr stattgefunden hat und wir quasi genau dieses Zeitfenster im Sommer hatten, wo was möglich war und wir quasi in Europa fast mitunter das einzige Festival waren und deshalb da im Prinzip sehr gute Künstler schon bekommen hatten. Und jetzt im zweiten Jahr haben wir natürlich auch mit dem Liner vom ersten Jahr geworben. Und dann haben auch die Künstler direkt gesehen, okay, die legen wirklich einen Schwerpunkt auf innovative Künstler, auf aufstrebende Künstler. Und dann somit war es dann einfacher, im zweiten Jahr dann auch die wirklich guten Künstler für uns zu gewinnen.
Ja, genau, da habt ihr euer Gesellenstück schon gehabt. Ne? Das heißt, in der Corona-Zeit war es bei DJs wie mit Handwerkern. Endlich konnte man sie mal ohne lange Wartezeiten bekommen.
Ja, das ganz, ist, ganz genau, ja.
Stichwort Kulturfest, ja, also Musik, ja, Dancing, Nachtleben, Day Rave ist es ja eigentlich zum Großteil, geht ja schon tagsüber los, was irgendwie sowieso cool ist, so ein bisschen zu kurz kommt, hier sowieso in der Region. Kulturfest, beim Vorgespräch haben wir irgendwie Dekoration, Anklänge von Einflüsse von Ernst Bloch oder so, in der Deko oder im Mindset der Veranstaltung, vielleicht hast du da noch mal einen Satz für die Hörerinnen und Hörer.
Zu Ernst Bloch oder zum Thema Kultur?
Zu dem sozusagen kulturellen Background, die Ideen, die auch mittransportiert werden durch das Festival.
Also wir werben auch und präsentieren uns auch vor unseren öffentlichen Förderern als bewusster Gegenentwurf zum kommerziellen Ausverkauf. Weil wenn wir uns die Jugendkultur in Europa anschauen, dann ist einfach die elektronische Musik das, was von den meisten Jugendlichen gehört wird. Und da gibt es einfach einen unglaublichen Ausverkauf an riesigen Techno-Events mit über 20.000 Leuten. Da werden Headliner eingeladen, die seit 20 Jahren genau dasselbe spielen und sich musikalisch überhaupt nicht weiterentwickeln. Da werden teilweise Ideale von der Rave-Szene, ne, mit Peace, Love, Unity und Respect irgendwie ignoriert. Da wird kein Sprudelwasser, sondern Koffeinwasser verkauft mit dem günstigsten Preis von 6 Euro. Und das hat uns alles nicht gepasst. Wir wollten einfach unsere Festival-Ideen wieder eben an den Ursprüngen der Musik ausrichten, die ja so ein bisschen in den 90ern mit dem Mauerfall und auch mit dem Niedergang der Industrie in Detroit ja aus sehr idealistischen Motiven heraus entstanden ist. Und entlang diesen Ursprüngen bewegen wir uns. Also bei uns ist Wasser umsonst. Wir haben so eine Kunstinstallation vor Ort, die wir letztes Jahr in Kooperation mit dem Wilhelm-Hack-Museum und einem Künstlerkollektiv in Offenbach entwickelt haben, wo sich jeder kostenlos Wasser ziehen kann. Wir haben auch dank unserer öffentlichen Fördergelder sehr faire Ticketpreise im Vergleich zu anderen Festivals und haben wiederverwendbare Becher und wir haben so verschiedene Bausteine, wo wir einfach sagen, okay, wir wollen es anders machen, als es eben diese kommerziellen Veranstalter machen.
Und warum? Wie seid ihr auf Ludwigshafen gekommen? Das Ganze hätte doch auch in Mainz stattfinden können oder vielleicht auch in Frankfurt oder in München oder so.
Das war so ein bisschen der Geist des Ortes. Also es gab ja dieses Blies-Gelände, da hatte die Stadt schon vor Jahren mal nach einem Veranstalter gesucht für so ein Event, weil es eben sich sehr für so ein Event anbietet, wenn man sich eben die sicherheitsrelevanten Aspekte anschaut, wie zum Beispiel Fluchtwege und so weiter. Und da hatte auch schon mal das La Family Park, was in Mainz stattfindet, was ja von den Kollegen in Cosmopop in Mannheim veranstaltet wird, die hatten vor Jahren schon mal irgendwie sich mit dem Gelände auseinandergesetzt, aber da hat die Stadt eben Riegel vorgeschoben, hat gesagt, okay, wir wollen da jetzt eben nicht 15.000 Leute plus auf das Gelände haben, sondern wollen da irgendwie was Kulturelles aufziehen, und dann sind wir auch aufs Gelände aufmerksam geworden und waren einfach von dem Geist des Ortes eben, ja, begeistert, weil wo gibt es schon mal einen Rave, der wirklich mitten im Grünen, umgeben von Bäumen, am See stattfindet, und ja, und so kam das, ja.
Und deswegen wahrscheinlich auch die Begrenzung der Zuschauer oder der Teilnehmer oder Gäste, wenn man so will, ne?
Ganz genau. Wir sind auf 3.000 Zuschauer begrenzt. Das ist für ein Festival sehr wenig. Also im Prinzip wollen wir auch nie, dass es mehr wird als diese 3.000, und ja, wollen so ein familiäres Wir-Gefühl erzeugen bei diesem Festival.
3.000, wir sind aber dann trotzdem doppelt so viel wie letztes Jahr, glaube ich, zugelassen waren. Das heißt also, wir haben hier 100% Wachstum. Ja? Das muss ja dann auch organisiert werden, weil ich meine, die Leute brauchen nicht nur Platz zum Tanzen, Trinken, rumstehen, abhängen, sondern die müssen ja auch hin und wieder zurück. Ne? Das heißt, die Stadt und irgendwelche Behörden müssen ja auch einbinden für die Logistik. Ne?
So sieht es aus, ja.
Also grüner als die Nature One. Ja? Das mit dem Ausverkauf hat nicht lange gedauert. Ich erinnere mich an eine Geschichte aus den frühen 90ern, wo bei irgendeinem Hallen-Rave, hat man mir erzählt damals, aus den Wasserhähnen Schaum kam statt Wasser, damit die Leute nicht gratis trinken konnten oder heißes Wasser. Ne? Also das ist wie... das stimmt. Also die Elemente der utopistischen Gegenkultur, wenn ich mal so sagen darf, die es ja überhaupt oft gibt, ja, die werden jetzt hier quasi reanimiert und fließen mit ein. Das ist, genau, es ist ein Kulturfest, das dürfen wir mal nicht vergessen. Die Blies, grün, Open Air, welche anderen Orte gibt es denn vielleicht? Ich meine, Ludwigshafen ist größer, als man denkt, ja, und hat hier und da alte Brachgebiete oder ehemalige. Wir hatten ja mal hier leerstehende Fabrikhallen und so weiter, die genutzt wurden damals. Fallen dir Gegenden ein oder Orte realistisch oder nicht, ja, die cool wären, ja, für ähnliche Veranstaltungen, kleiner vielleicht? Oder ja, also im Hauptbahnhof fände ich es zum Beispiel cool, ja, weil einfach nur aus Protest, also falls einfach...
Also wir hätten ja am liebsten die Aftershow im Rathaus stattfinden lassen.
Boah, super Idee. Hätte,
weil ja diese Idee von Zwischennutzungen ja in dieser Rave-Szene ja auch immer sehr beliebt ist halt. Mhm. Aber das ist tatsächlich, ja, das, sowas würde vielleicht in Südamerika gehen, aber in der deutschen Behördenlandschaft ist es leider unmöglich. Also man stellt sich auch immer vor, ich habe ja mitbekommen, dass ja teilweise Leute ja ein bisschen irritiert waren, dass das Festival direkt angrenzt an ein Naturschutzgebiet, ne? Obwohl wir dazu sagen muss, das Festival selbst ist nicht ein Naturschutzgebiet, also es grenzt auch nicht direkt daran an, aber es sind halt so 20 Meter entfernt davon, und das ist, die Standortsuche ist nicht so trivial, ne? Da gibt es so viele Sachen zu beachten, ne? Fluchtwege, Wasser, Strom, Anwohner, dass man da irgendwie ein bisschen weiter weg ist von denen, und deswegen, ja, wir merken es auch in anderen Städten, wo wir versuchen, ähnliche Formate aufzuziehen, also das ist nicht so einfach, wie man sich vorstellt. Und wir haben in Ludwigshafen nach einer Ausweichfläche gesucht, oder suchen sie immer noch, falls zum Beispiel es in der Woche stürmen und regnen sollte, dass man irgendwie eine Betonfläche findet. Mhm. Aber sind da immer noch nicht so weit, dass wir da irgendwie sagen können, wir haben dann ein Gelände, wo wir ausweichen können. Also das ist da, ja, die Blies ist tatsächlich das einzige in Ludwigshafen, wo das in dem Format stattfinden kann.
Das ist schwierig. Aber das mit dem Rathaussender Aftershow-Party, ich sag's einfach mal, ich habe mich letztlich nicht getraut, aber ich wollte die Verwaltung oder Oberbürgermeisterin, Reike erinnert sich sicher, fragen, ob man da nicht im alten OB-Büro ganz oben an Silvester einen kleinen Umtrunk stattfinden lassen kann. Mhm. Aber wie gesagt, ich hatte da nicht den Mumm, ne? Aber das wäre natürlich ganz toll.
Das, also, das wäre super gewesen, ja.
Ja, genau, das wäre eine super Idee. Andere Städte, Standortsuche, was Politisches, ihr kommt ja rum, ja, oder wie gesagt, für national, internationaler Ansatz. Mannheim hat einen Nachtbürgermeister, ehrenamtlich, und was der genau, den wollen wir übrigens auch einladen, mal als Gast zum Podcast. Ein Nachtbürgermeister fürs Nachtleben und verbundene Themen, die Gastronomie, Außenbestuhlung, Diskotheken, junge Leute, weiß der Kuh, was der alles auf seiner auf seiner Aufgabenliste hat. Wie findest du die Idee, quasi einen Bürgermeister, Bürgermeisterin für die Nacht als sozusagen verantwortlichen Multiplikator, Ansprechpartner für genauso Leute wie dich? Und, falls du es gut findest, könnte Ludwigshafen vielleicht auch so jemand brauchen nach deiner Erfahrung?
Ja, die Idee eines Nachtbürgermeisters finde ich super, weil der ja vor allem ja auch die Interesse der Veranstalter und Gastronome ein bisschen vertritt und vor allem ja auch für Ausgleich sorgen soll zwischen Anwohnern und Veranstaltern und da immer so das Bindeglied und der Knotenpunkt für alle Beteiligten ist. Und es funktioniert in Mannheim, glaube ich, ziemlich gut. Und da gibt es ja natürlich auch den Jungbusch zum Beispiel, wo einfach auch sehr viel Leben draußen auf den Straßen stattfindet und ja, den Nachtwandel, ne, der auch über die Jahre immer größer geworden ist. Ob das jetzt in Ludwigshafen ja auch funktionieren wird, kann ich gar nicht so richtig beurteilen, ne, weil ich glaube, dazu bin ich in der Ludwigshafener Nachtszene zu wenig beheimatet oder glaube, dass Ludwigshafen, was Nacht- und Tanzkultur anbelangt, jetzt nicht so viel zu bieten hat wie Mannheim. Und das ist aber auch ein Mitgrund war, dass wir das hier in Ludwigshafen machen wollten, halt, um eben wieder die Szene hier wieder zu beleben und eine Plattform schaffen zu können.
Wiederbeleben, genau, weil das war ja schon mal, es gab ja auch Zeiten, da kam Mannheim ja rüber, was ist natürlich schwer, ne, weil Mannheim die kritische Größe hat mit Unis und jungen Leuten und so weiter. Na gut, Nachtbürgermeister brauchst natürlich ein Nachtleben. Ne? aber mit irgendwas müssen wir anfangen, schauen wir mal, wir laden den ein.
Wollte nur noch mal kurz ergänzen, und zwar Nachtleben. Also wir haben ja den Hemshof im Prinzip sowas Ähnliches wie den Jungbusch ja auch, ne? Etwas auch so von der Bevölkerungsstruktur her, sehr viele Migranten. Und man kann, also ich kann jetzt seit, ich bin ja jetzt über 22 Jahre hier in dieser Stadt, kann schon noch absehen, dass im Hemshof viel mehr los war, als hier nach Ludwigshafen gezogen wird. Ich habe ja damals in der Welserstraße gewohnt, also im Hemshof. Und da sind viele Kneipen mittlerweile zugemacht worden, beziehungsweise die Besitzer haben aufgegeben wegen Proteste von Anwohnern dergleichen mehr. Und das ist wirklich schon sehr traurig. Was mich auch noch bewegt ist, wir haben in der Rheinpfalz eine aktuelle lose Serie über das Studentenleben in Ludwigshafen. Und wir als Kommunalpolitiker haben ja auch in der letzten Zeit auch schon mitbekommen, wie schwierig es ist, zum Beispiel einfach neue Studentenwohnheime, die hier dringend wirklich gesucht werden oder gebraucht werden, zu etablieren bzw. zu fördern. Also das ist wirklich eine Entwicklung, die auch städtisch mal, da muss man mal rangehen. Wenn man sowas will, wie ein Studenten- oder Nachtleben, dann muss man die Studenten auch herholen, beziehungsweise muss man ihnen Angebote machen und sie müssen auch irgendwo wohnen. Und da ist zum Beispiel eben Ludwigshafen leider noch relativ schwach auf der Brust im Vergleich zu Heidelberg, zu Mannheim oder auch zu anderen Städten.
Die natürlich schon viel weiter sehen und klar einen Vorteil, aber es wird immer das hohe Lied gesungen auf die jungen Leute, die dann sozusagen nachts weggehen, die Stadt beleben, auch ein bisschen Geld erlassen und so weiter und dann auch dann irgendwie das Kulturelle. Aber die muss man ja, die kommen nicht von alleine, ne? Die muss man quasi locken, aber da sind wir noch beim kleinen, das ist ja auch ein politischer Podcast, von Seiten der Verwaltung, also als das dann präsentiert wurde, wurde das Blies Festival natürlich auch ein bisschen überfrachtet. Also es ging jetzt nicht nur um sozusagen Nachtkultur, Rave, Techno und Wiederbelebung der alten Ideale, sondern es wurde auch als Stadtmarketingprojekt mit Wirkung auf Image und Stadtentwicklung dargestellt. Ja? Und das sind dann zusätzliche Erwartungen, ja? Weil du hast ja schon gesagt, Standortsuche, Line-up, das ist ja so ein Ding auf die Beine zu stellen, ist Arbeit genug und jetzt hast du sozusagen noch einen Zusatzauftrag, wo sonst irgendwie einen Ausstrahlungseffekt bringen. Sind so Erwartungen hilfreich? Und trotzdem, was meinst du, was für Wirkung, was bleibt, ne? Was könnte in Bewegung kommen, ne? Für die Stadt, ne? Die das ja anscheinend braucht und will? Mhm.
Gut, wir konzentrieren uns aufs Festival. Und was wir aber sagen können, ist, letztes Jahr zum Beispiel hatten wir sehr viele Besucher von außerhalb. Ne? Und da hatten wir wirklich, ich glaube, es waren an die 200 Leute aus London. Wir hatten eine große Gruppe aus Paris, aus Mailand. Ne? Wenn man dann irgendwie so sieht, dass die Leute da aus den Metropolen nach Ludwigshafen kommen, dann habe ich mir nur gedacht, sowas kann der Stadt ja erstmal nur gut tun. Mhm. Und die DJs, die wir buchen, die haben ein internationales Ansehen in der Szene. Und ich glaube, die sorgen schon alleine für die Strahlkraft, dass diese Künstler auch nach Ludwigshafen kommen. So jemand wie Okto Okta aus New York oder Ben Jovo, was als einer der führenden Elektrokünstler in London und der UK gilt, die kommen einfach hier in die Stadt. Und ich glaube, das ist schon Strahlkraft genug. Was wir jetzt im zweiten Jahr sagen können, was wir uns erhoffen oder so ein bisschen Anklang findet, ist, wir haben jetzt diesen Community-Plattform-Gedanken, wo wir versuchen, so viele lokale Crews und Szenen wie möglich mit an Bord zu holen. Und da soll, wenn möglich, ein Austausch stattfinden, ne, zwischen dem Festival selbst und der lokalen Szene. Und das ist dieses Jahr schon ein bisschen passiert. Wir haben mit den Leuten vom Waldrauschen zum Beispiel einen DJ-Workshop koorganisiert, wo einer unserer Künstler als Gastredner da sein wird an demselben Tag. Die machen bei uns die Visuals am Festival. Dann gucken wir, dass wir Local Slots finden. Wir haben jetzt Ende August mal im Nucleus so eine Podiumsdiskussion zum Thema Tanz- und Festivalkultur in der Region. Ne, das sind so kleine Startpunkte, wo man sieht, okay, das fängt an, aber ich glaube, das ist etwas, was wir erst nach 3 bis 5 Jahren sagen können werden, ob das tatsächlich so einen Effekt hatte oder haben wird. Das können wir jetzt noch nicht sagen, aber zu hoffen wäre es, ja.
Es geht, ja genau, es ist ja ein Langstreckenlauf und nicht einfach, ich mache einmal was und dann explodiert eine Bombe. Ja, das musst du uns nachher noch aufschreiben. Ende August, Nucleus, da kommen wir gern vorbei. Ne? Internationaler Ansatz, ja, in New York, Rio und Ludwigshafen, das gefällt mir, genau. Das ist eigentlich das ist schon genug Ausstrahlung. Vielleicht, weil auch der Slogan drauf verweist, Künstler, Ukraine, Beziehungen, du hast was auch von Fundraising gesagt bei der Gelegenheit. Vielleicht den Bezug zur aktuellen
Weltsituation. Es gibt in Kiew einen Techno-Kulturclub, der heißt Closer. Der ist entstanden nach der Orangenen Revolution in Kiew. Und das ist ein Club, wir waren selbst schon, als ganze Veranstalterteam war schon mehrmals dort und Dietes aus unserem Netzwerk haben auch schon dort gespielt. Und das ist ein Club, der wirklich, den gibt es kein zweites Mal in Europa. Das war eine alte Fabrik, riesengroß, da gab es im Club selbst ein eigenes Restaurant, Plattenlabel, kleine Independent Fashion Labels und da kamen auch wirklich alle Künstler aus der Szene von Rang, haben schon dort gespielt. Und dieser Club, mit denen waren wir im Netzwerk befreundet, die mussten jetzt im Krieg leider schließen und haben ihre Ressourcen dafür benutzt, um vor Ort humanitäre Hilfe zu leisten, Tarnnetze zu bauen und so weiter. Und mit denen haben wir jetzt dieses Jahr eine Partnerschaft angegangen. Karina und Jacqueline sind zwei Residents aus diesem Club, die werden bei uns auf der Aftershow spielen. Wir zeigen uns solidarisch mit diesem Club. 1 Euro pro Ticket wird direkt an den Closer Club gespendet. Und wir haben auf unserer Ticketing-Seite so ein Fundraising-Add-on erstellt, wo jemand für 10 Euro diesen Add-on kaufen kann. Und diese Einnahmen fließen dann auch noch an den Club in Kiew.
Sehr gut. Also durchdachte runde Sache. Ne? Vielleicht Stichwort Pfalzbau, Aftershow, Reik, du als frisch gebackener Pfalzbau-Kulturförderer. Genau. Was sagst du dazu?
Dass, erster Vorsitzender des Vereins der Freunde des Theaters im Pfalzbau. Zeit muss sein. Genau. Nein, aber ihr macht die Aftershow im Pfalzbau bis mittags um 12 dann?
Ne? Bis um 10.
Bis um 10, okay. Das ist beste Frühstückszeit. Da kann man gleich neben einem Alex dann gut frühstücken gehen. Und mich interessiert natürlich als Vereinsmitglied dort für den Pfalzbau, wie sind hier eure Erfahrungen mit dem Pfalzbau? Klappt das gut? Ist das wunderbar? Wie seid ihr überhaupt auf den Pfalzbau gekommen?
Ja, hervorragend ist die Zusammenarbeit. Also da sind wir vom technischen Leiter bis zu den Gastronomen, die dort diese Bar im Gläser im Foyer schmeißen. Also sind wir sehr, sehr zufrieden. Deswegen machen wir es auch im zweiten Jahr wieder mit denen. Der Ort ist auch einfach unglaublich schön. Also das Gläserne Foyer, ne? Da ging letztes Jahr morgens um 7:30 bei den letzten Tracks dann der Vorhang auf und die Morgenschonne Sonne schien auf die Tanzfläche. Also es hat eine sehr schöne Atmosphäre dort. Wir sind auf die gekommen, weil wir letztes Jahr nach einer geeigneten Aftershow-Location gesucht haben. Und wie ich ja schon mal habe anklingen lassen, ist diese Standortsuche hier in Ludwigshafen sehr schwierig. Und wir hatten uns mal die Renushalle angeschaut, wir hatten uns mal irgendeinen Bunker angeschaut, aber überall hat das entweder aufgrund der Anwohner oder aufgrund von Fluchtwegen nicht geklappt. Und dann kam irgendwann der Vorschlag aus der Verwaltung, fragt doch mal die Leute im Pfalzbau. Und dann hatten wir mal einen Termin mit denen vor Ort und die waren auch direkt angetan und freuen sich, dass einmal im Jahr, ich glaube, O-Ton war, dass mal etwas stattfindet dort, was ein bisschen mehr edgy ist. Und deswegen ja, freuen wir uns einfach, dass mit denen, wir mit denen zusammenarbeiten. Und die sind jetzt auch bei uns als strategischer Partner gelistet. Und wir wollen uns jetzt gerne auch langfristig mit denen machen.
Also ich war letzte Woche im Blitzclub in München gewesen und kann mir vorstellen, dass die Atmosphäre eine ganz andere ist im Pfalzbau, weil es ja groß und luftig und weitläufig ist. In München ist es ja relativ klein, schmal, dunkel. Man kann ja wirklich nicht weit sehen, ist auch vielleicht auch so gewünscht. Aber ich kann mir vorstellen, ich werde es erleben. Ich bin auch da im Pfalzbau und freue mich und bin da ganz guter Dinge. Danke.
Und ich bin ganz sicher, dass das mehr edgy wird als die anderen Veranstaltungen, die normalerweise die aber alle toll sind, ja, die ja normalerweise im gläsernen Foyer stattfinden, weil das gläserne Foyer ist ganz fantastisch. Daniel, also ich bedanke mich jetzt schon mal, dass du da warst, und falls du noch was loswerden willst, Begeisterung, noch mehr Begeisterung schüren möchtest für das Festival, Informationen, die wir bis jetzt nicht besprochen haben oder sonst was, fühl dich völlig frei. Und dann würde ich einfach sagen, viel Zeit ist ja nicht mehr bis dahin. Das heißt, jeder geht in sich und überlegt sich, wie viel elektronische Musik und wie viel Drang zum Kessen Dancing steckt in dir. Und dann geht's zur Please. All night long oder all day?
All day and all night long. Also sind ja im Prinzip 22 Stunden am Stück für die sehr ausdauernden Raver unter uns, ja.
Oder man kommt morgens, geht kurz nach Hause, macht sich ein Spiegelei und kommt nochmal. Aber das ist jedem selbst überlassen, weil für Freigeister scheint es ja gemacht zu sein. Der alte Spirit wird wiederbelebt in Ludwigshafen.
Da freuen wir uns doch alle drauf. Wunderbar. Hat Ludwigshafen denn damit einen guten Ruf? Das kannst du ja beurteilen. Du kommst da rum. Ich denke mal, wir machen uns da eigentlich auf einen guten Weg, oder?
Denke ich auch, ja. Also die Leute, viele waren im... wie heißt dieses, im Excelsior Hotel untergekommen.
Oh, herzlich
willkommen. Und dann hat uns der Hotelmanager auch gesagt, ja, er fand es ja ganz toll, er hat es ja selten erlebt, dass irgendwie ja da so ein internationaler Vibe plötzlich im Hotel geherrscht hat. Und von daher hoffe ich einfach, dass die Leute Ludwigshafen ja auch als Stadt wertschätzen. Und ich glaube, dass Ludwigshafen ist ja auch sehr im Umbruch. Es gibt ja viele, ne, Modernisierungseuphorien der 60ern, die irgendwie jetzt hier langsam rückgebaut werden. Und von daher, glaube ich, passt einfach Ludwigshafen und Rave-Kultur ziemlich gut zusammen, weil das ist in den USA damals in Detroit entstanden, was ja auch eine Industriestadt war. Und deswegen, glaube ich, ist es ein ziemlich guter Match.
Ja, the only way is up, ja, in Ludwigshafen zum Excelsior. Das ist... Manche rümpfen vielleicht jetzt die Nase, aber da fanden viele Aftershow-Partys statt in den goldenen 70ern, nämlich als die goldene Stimmgabel in der Eberthalle aufgenommen wurde. Da sind Bonnie M., Dieter Thomas Heck und so weiter, gab es oben wilde Partys. Das heißt, da schließt sich auch ein Kreis, möchte ich meinen. Und im Keller war mal ein verrufener After-Hour-Club, der dann irgendwann schließen musste. Das heißt, ihr habt, keine Ahnung, wie genau es da war, aber ihr habt genau den richtigen Aufenthaltsort.
Und dann zurück in die Zukunft.
Ja. Zurück in die Zukunft. Vielen Dank, Daniel, und viel Erfolg mit dem Festival.
Danke auch.
Viel Erfolg. Danke.